BR Heimat lesen.
Rasselnd und polternd fährt das Fuhrwerk über den mit großen Feldsteinen gepflasterten Hof des Schiermoserbauern. Franz pfeift gellend durch die Finger, springt vom Wagen und hebt Rosalie mit einem Scherzwort herab von ihrem Sitz. Dann öffnet er den Schlag und ist den Damen behilflich beim Aussteigen. Dabei aber schielt er alle Augenblicke hinüber zur Haustür, die gegen alle Gewohnheit verschlossen ist. Nichts rührt sich. Der Hof scheint ausgestorben oder verlassen zu sein. Nur die Rösser im Stall stampfen hie und da, die Kühe rasseln mit den Ketten und die Säue stoßen quiekende Laute aus. Kein Bauer, kein Knecht, keine Dirn und keine Tochter ist zu sehen. Den scharfen Augen Rosalies aber ist es nicht entgangen, dass sich sowohl drin in der Wohnstube wie auch droben im Austragstüberl der alten Großeltern die bunten Vorhänge ein wenig beiseite geschoben haben und dass sich nun die Gesichter der Schiermoserin und ihrer Mutter ganz nahe an die Scheiben pressen, um die Ankommenden verstohlen betrachten zu können. Franz hat abermals gepfiffen und entschuldigt sich nun bei den Gästen, dass er sie einen Augenblick hier allein lassen müsse.
»Ich geh grad schnell durch den Stall ins Haus und mach ihn gauf«, sagt er verlegen. »Mutter ist leicht gar in Gottesdienst gegangen mit der Großmutter und der Großvater hört ja nix. Ich seh ihn gerecht, wenn ich ihn kein Weidling voll Milch auf den Tisch bring und ein Scherzbrot dazu. Werd's leicht hungrig sein auf Drohersaufe.«
Die beiden alten Damen sind so sehr mit ihrem Gepäck beschäftigt, dass sie kaum darauf achten, dass man ihnen hier einen so kalten Willkommen bietet. Rosalie aber weiß Bescheid. Doch sie ist nicht gewillt, sich zu ärgern oder sich die Zeit ihres Hierweilens durch irgendwelchen unliebsamen Zusammenstoß mit der Schiermoserin zu verbittern. Darum sagt sie mit dem freundlichsten Lächeln gegen die verschlossene Haustür hin,
»Ist schon recht, Franzl, mach's nur, wie's meinst. Wir machen keine Ansprüche, das weißt ja. Aber wenn der Vater oder die Mutter heimkommen, nachher sagst du's mir. Ich hab ihnen was mitgebracht.«
Und damit hilft sie auch schon, das Gepäck auf die Hausbank schaffen, die Rosse ausschirren und den Wagen in die Schupfe schieben. Der Schiermoser hat eben drunten in der Mooswiese mit seinen Leuten das letzte Heu zum Heimführen zusammengehäuft. Nun geht er gemächlich heim zu. Da findet er die Sommergäste vor der verschlossenen Haustür und Franz sagt ihm zähneknirschend, dass von innen abgeschlossen und der Schlüssel abgezogen wäre und dass man weder hinein noch heraus könne. Und die Rätin beginnt auch bereits über die Unhöflichkeit des Landvolks zu nörgeln. Aber Tante Adele beeilt sich, dem Schiermoser zu versichern, dass man gerade im Augenblick gekommen wäre, dass es ja gar nicht eile und dass die Hausfrau wohl nicht allzu lange ausbliebe.
»Oh, wir können leicht warten«, meint sie freundlich. »Uns läuft der Tag allerweil nimmer davon. Setzen wir uns halt derweil alle miteinander auf die Hausbank hin und erzählen wir uns, wie es gegangen hat den Winter.«
Mit diesen Worten setzt sie sich bequem neben ihr Gepäck und lacht dem Schiermoser fröhlich und gutmütig ins Gesicht. Und Rosalie hat bereits seine schwielige Hand ergriffen, schüttelt sie voller Übermut und sagt,
»Ja, Schiermoservater, lass dich grüßen. Hast das du noch erwarten können, bis ich gekommen bin zum Helfer?«
Und sie zieht den Bauern auf die Bank neben sich.
»Als dann geh weiter und huck dir ein bisserl her zu mir. Und erzähl mir Rebs vom Viech. Wie steht's im Stall? Was macht der Ochs, der Blass? Und der Handige, der voriges Jahr krummgegangen ist? So, der ist geschlagen. Hat er viel Fleisch gegeben? Hat denn der Metzger gut gezahlt? Und was macht Breitmoserin? Gibt's noch allerweil so wenig Milli? Und das Echsel vom Windbichler? Wär's was? Habt's sonst Eibs aufgestellt? Hast gut verkauft?«
Mit solchen Reden hat sie den guten Schiermoser sogleich umgarnt und schon nach der zweiten Frage ist er so weit, dass er Red und Antwort steht, sich mit ihr unterhält und ihr sein Tun und Handeln, ja sogar seine Pläne und Wünsche offenbart. Der Franzl steht eine Weile dabei und hört zu. Mittendrin aber setzt er sich zu ihnen und schwatzt auf das Lebhafteste mit. Und wenn die Schiermoserin drin hinter dem Vorhang in ihrer Stube auch bebt vor Zorn, wenn sie gleich wettert über die Frechheit und Neugier der Stadtmamsell, sie kann es doch nicht ändern, dass die da draußen frei darauf vergessen, wo sie sind, dass sie Raum und Zeit für nichts achten und dass die beiden Männer jeglichen Unterschied vergessen zwischen Art und Stand und das Meidl betrachten als eine ihresgleichen. Die Rätin ist derweil verstimmt und gekränkt mit ihrer Schwägerin ums Haus gewandelt, hat sich sehr missbilligend über den Duft des Misthaufens geäußert und schlägt nun gelangweilt mit dem Schirm etliche unreife Stachelbeeren vom Gesträuch am Gartenzaun. Und dies ist endlich der Anlass, dass die Schiermoserin wie ein gereizter Truthahn in die Höhe fährt und blaurot übers ganze Gesicht wird. Dass sie den Hausschlüssel aus dem Rucksack zieht und die Tür aufschließt, in der Absicht, den Neuangekommenen daraufhin sogleich einen derben Willkommenslandler zu blasen. Aber der ziemlich verrostete und vom Zahn der Zeit zernagte Hausschlüssel hindert sie daran mit aller Macht. Denn er will durchaus nicht aufschließen, so viel sich die gute Bäuerin auch müht und plagt und dabei schilt und greint. Und so bleibt ihr schließlich nichts übrig, als endlich das Fenster im Flöz zu öffnen und hinauszurufen. »Geh, macht einer auf draust, da ist der Schlüssel. Ich hab zugesperrt gehabt, weil ich ein wenig geschlafen hab.« Dies ist aber wiederum die Ursache, dass Rosalie sogleich die Hand und den Schlüssel der Bäuerin ergreift, dass sie eilends aufschließt und mit einem herzlichen, lustigen »Grüß die Gott, Schiermusermutter« abermals ihre beiden Hände erfasst und schüttelt. Und sie schwatzt und erzählt, dass sie für jedes im Haus ein kleines Geschenk angefertigt hätte. Für sie, die Schiermosermutter, ein Versehtuch, wie sie sich's schon so lange gewünscht hätte auf ihren Hausaltar. Für ihn, den Bauern, einen gestrickten Leib für die grimmige Winterkälte. Für die Dirndln seidne Schlipse, für die Alten ein Halstuch und gestickte Pantoffeln und für den Franzl einen Beutel zum Tabak, auf das er doch endlich einmal die alte Stärkeschachtel abdanken könnt, in der er ihn bislang noch herumtragen müsst. Während sie noch so erzählt und schwatzt, tritt auch Tante Adele herzu und hinter ihr die Rätin. Und auch sie begrüßen beide die Schiermoserin. Die Rätin freilich etwas frostig, die Tante aber dafür umso herzlicher. Adele Schäuflein hat auch wirklich so viel Gewinnendes in ihrem ganzen Wesen, dass sie es fertig bringt, die Bäuerin so zu erheitern, dass diese wiederholt hell auflachen muss. Damit ist also das Schlimmste überstanden und die Sommergäste haben Zutritt zu Haus und Hof. Freilich, wegen der Versorgung mit Milch, Butter und Eiern droht abermals die Laune der Schiermoserin vom Guten ins Schlechte umzuschlagen, denn nichts kann sie mehr aus dem Häusel bringen als diese verflixte Bettlerei, wie sie es nennt. Und trotz der hohen Preise, die sie fordert, kann sie nicht anders. Sie muss ihnen sagen, was sie denkt.
Geh, da sind die Bauern nur gut genug, dass sie ihn fressen gehen, mein Stoderer. Jetzt möcht's ihn wieder rausfordern, dass sie im Winter wegen vom Beug zehren könnt.
Aber sie geht doch und holt das Verlangte. Die Rätin muss einen Augenblick ihr Riechfläschchen an die Nase halten, so sehr empört sie das beispiellose Benehmen dieses Landvolks. Ihre Tochter aber und die Tante finden die Geschichte ganz natürlich und lustig, pflichten sogar der Schiermoserin noch bei und bringen sie dadurch wieder in eine versöhnlichere Stimmung. Trotzdem hat der Schiermoser abends im Bett noch das Folgende von seinem Eheweib zu hören und es zu bestätigen.
Ausschauen deren's wie Vogelscheichern. Gräsans wird Jakobiäpfe im Mai, zusammengerichtsans wird die Narrischen und haben deren's gar nix. Kein Hormattel, kein Viech und kein Sach und kein Geld. Wir müssen ja nicht Steuern zahlen und's fressen geben und arbeiten vom Gebetleiten in der Früh bis in die Nacht rein, damit dass sie in einer Stadt drin hat faulenzen und umanankarisieren können. A solch eine Bäumerinser Bur daherbracht, s kreizt da die am Abschlung.
Der gute Schiermoser hat längst zu schnarchen begonnen, doch sie ist immer noch nicht zu end mit ihren Betrachtungen. Bis ihr endlich selber langsam die Augen zufallen und sich die abgerissenen Sätze des Vaterunsers in ihr Selbstgespräch mengen, bis sie hinübergegangen ist in die raum- und zeitlose Welt der Träume. Die Rätin ist damit beschäftigt, ihre Sommerwohnung menschenwürdig zu gestalten, wie sie es nennt. Ein Wust von Decken und Spitzen, von Bildchen, Fotografien und Nippsachen liegt um sie herum und ein Berg von Schlummerrollen und Sofakissen türmt sich auf dem Tische auf. Eine Wolke von Wohlgerüchen strömt aus einem kleinen zerdrückten Körbchen, welches leider nur mehr die Scherben einiger Parfümflaschen und Hautcremedosen enthält. Die Laune der alten Dame ist ganz unerträglich. Und sowohl Tante Adele als auch Rosalie haben sich gleich nach dem Frühstück aus dem Staub gemacht und sie ihrem Schicksal überlassen. Besonders Rosalie, die es herzlich satt hat, innerhalb einer Stunde etwa 100 Mal zu hören:
»Aber Rosalie, du bist doch verlobt. Das schickt sich doch nicht für eine Braut. Was soll denn dein Verlobter sagen, wenn er das und das erfährt?«
Unwillkürlich kommt Rosalie die Entgegnung auf die Lippen.
»Na, soll er's doch erfahren. Jetzt bin ich auf dem Land und da lebe ich so. Und wenn ich wieder in der Stadt bin, dann lebe ich wieder anders. Und mein Verlobter kann mir heute noch...«
Sie hält erschrocken inne und rennt mit hochrotem Kopf davon. Wehtun will sie der alten Dame, die so große Hoffnungen auf diese Heirat setzt, doch nicht. Da räumt sie lieber das Feld. Drunten beim Schirmoser ist bereits alles auf den Feldern und Wiesen bei der Arbeit. Nur die alte Großmutter sitzt wie immer auf der Hausbank und strickt an ihrem ewigen Strumpf. Und der Großvater steht unter der Stalltür und knüpft eine neue Geißelschnur an den Haselnussstecken, indem er halblaut vor sich hinschwatzt und murmelt. Da kommt Rosalie im bäuerischen Leibchenrock und Hemdärmelig aus dem Haus, bindet sich eine blaue, herwene Schürze um und fragt:
»Großmutter, wo ist der Schirmoser?«
»Warum fragst?«
erwidert die Alte zwischen Unwillen und Misstrauen.
»Weil er am helfen möcht«, erwidert Rosalie.
»So, so, was möchtst du ihm denn nachher helfen?«
»Na mei, wo sie ihm halt helfen kann. Zusammenrichern, heifeln, anwerfen.«
»Ja, freilich, sinnst nix mehr«, ruft da die Alte aus. »Da kunst weiter nicht zugehen. Meinst, dass die ohne die nix wegbringen? Die brauchen die nicht, aber schon gar nicht auch. Ha, sie, d'Stoderin!«
Rosalie wird brennrot vor Zorn und Ärger über die Stoderin und sie kann nicht anders, sie muss der Alten zur Antwort geben:
»Ha, dass jetzt die alten Weiber gar so zwider sind.«
Dies ist aber nicht wohlgetan. Denn schon die Erwiderung der Großmutter:
»Oh, du Stortschnappen, du Zahnerte«,
zeigt ihr, dass sie sich hier einen Feind geschaffen hat, trotz Pantoffeln und Halstüchlein. Aber sie macht sich nicht allzu viel daraus. Summend geht sie zum Großvater hin und schreit ihm ins Ohr:
»Werd heint eingeführt, weil's Gorsel nei magst?«
Und der Alte erklärt ihr, ohne sie ganz verstanden zu haben:
»Eine neue Schnur hab ich eingeknüpft, weil der Franzl nachher gleich einspannt. Zuerst fahren sie in Clay Point und nachher essen er 5 oder 6 vor der Hei.«
In diesem Augenblick kommt auch schon der kleine Ochsenbub gerannt und brüllt:
»Einspanner, so ist den kurzen Drucherwang und Ochsen im Bruckmoser Klee hintritt zum Franzl.«
Und damit rennt er hinein ins Haus und in die Kuchel, wo die Schirmoserin schwitzend vor dem Herd steht und Roggennudeln backt.
»Brotzeit«,
schreit der Tropf, schneidet sich einen Ranken Brot ab, trinkt aus einer Schüssel voll abgeblasener Milch einen gehörigen Schluck und läuft danach hinaus in die Speiskammer um das Bier für die Knechte. Rosalie hat derweil draußen dem Großvater geholfen, den Wagen aus der Schupfe zu schieben und die Ochsen einzuspannen. Und sie nimmt die neue Geißel, stellt sich auf den Wagen und ruft ganz in der Art und im Ton des Franz Schirmoser:
»Wühle, Alter, geh, Handiger, geh, hier, hotte!«
Der Großvater schaut ihr lachend nach. Die Großmutter aber murmelt etwas von frechem Stadtgesindel und strickt dazu, dass die Nadeln klappern. Inzwischen kommt der Ochsenbub, beladen mit Bier und Brot, aus dem Haus und denkt, er könne seine Last schön auf den Wagen tun und sich selber gut dazu. Derweil sieht er aber das Fuhrwerk schon drunten am Feldkreuz um die Ecke biegen und gegen den Bruckmoser Klee zufahren. Also bleibt ihm nichts anderes übrig, als schwer bepackt hinterdrein zu tappen und sich gleichfalls sein Teil zu denken über die Städtischen. Rosalie ist's, als hätte sie niemals in ihrem Leben etwas anderes getan als Ochsen geführt. Mit einem Gemisch von Abscheu und Angst denkt sie an die Zeit, da sie als Frau Assessor von Rödern drinnen in der Stadt ihre Tage wird verbringen müssen, da sie in vornehmen Badeorten wird herumstolzieren müssen, da sie nie mehr wird dies sorglose und unbekümmerte Leben führen, nie mehr so wie heute wird fröhlich lachen können. Doch noch sind ja die Tage gesunder Lust und fröhlichen Schaffens, noch kann sie ja lachen. Noch ist sie ja ein freies Geschöpf unseres Herrgotts, das sich noch freuen darf über seinen Sonnenschein und an seiner Welt. Eine große Lustigkeit überkommt sie und sie begrüßt Franz, der mit einer Dirn den frisch gemähten Klee zum Auflegen häuft, sehr munter und herzlich.
»Geh, da schaust, Franzl«, ruft sie, indem sie vom Wagen springt. »Auf den Ochsenbuben hast du gar nicht mehr gedacht gehabt.«
»Aber er ist mir lieber wie der andere«, erwidert dieser lachend. »Und wenn ich ein Stadtherr war, nachher müsst ich nur einen schlechten Witz machen. Da möcht ich auch ein Ochse, ein Boy, einen solchen Knecht kriegert.«
Rosalie droht ihm mit der Geißel. Dabei aber fährt ihr doch eine flammende Rüte übers Gesicht, besonders da Franz sie auf Ja und Nein bei den Hüften fasst, in die Höhe hebt und mit seltsamem Lachen wieder auf den Boden stellt.
»Du bist schon ein sackrisches Lurdermadel«, sagt er heiser. »Du brachtest einen Eiszapfer auch zum Sirn.«
In diesem Augenblick aber trifft ihn beißend ein Hieb mit der Geißel. Rosalie gebietet ihm wütend Schweigen und sagt rau:
»Ein Klee sollst auflegen.«
Da wendet er sich schnell und verlegen seiner Arbeit zu. Nun sind es bereits 4 Tage, dass die Rechtsrätin samt Tochter und Schwägerin auf dem Land ist. Und da fällt es der alten Dame plötzlich auf, dass Rosaliens Verlobter immer noch nicht geschrieben hat. Daher fragt sie am Nachmittag erst die Schwägerin und danach ihre Tochter:
»Ist immer noch keine Post da, dass der Assessor nicht schreibt?«
Worauf Rosalie mit großem Gleichmut erwidert:
»Wahrscheinlich, weil er unsere Adresse nicht weiß.«
Die Rätin starrt sie erschrocken an.
»Ja, hast du ihm denn nicht gesagt?« »Ich hab ihm gar nichts gesagt«, entgegnet ihr das Mädchen nun doch errötend.
Die Rätin wird immer erregter.
»Und du hast auch nicht geschrieben?« »Nein, ich hab keine Zeit gehabt.«
Rosalie ist nicht sehr wohl zumut, doch verbirgt sie ihre Verlegenheit hinter einer großen Gereiztheit.
»Ich hab überhaupt nicht so viel Zeit, wie du glaubst, Mama«, ruft sie aus. »Ich hab doch wirklich jetzt was anderes zu tun, als Liebesbrief zu schreiben. Ich denke, ich muss mich doch in erster Linie erholen.«
Und damit läuft sie auch schon aus der Stube und hinunter in den Hof. Des Schiermosers Franz spannt eben ein Fuhrwerk ein. Rosalie greift sogleich helfend mit an.
»Wo fahrst denn hin, Franzl?«
»In Kumpfmühl ums Meh«, erwidert ihr der Bursch freundlich. »Boist dich freit, darfst mitfahren.«
»Ob's mich freit? Freilich, gern mag ich.«
Und während droben die Rätin erbittert und verzweifelt über die Unart ihrer Tochter Tränen vergießt und sich danach hinsetzt, um dem Herrn Assessor einen mustergültigen Höflichkeits- und Komplimentierbrief zu schreiben, kutschiert Rosalie scherzend und lachend, ist voller Übermut und tut, als wäre sie die Großbäuerin von weiß Gott woher. Erst drunten im Marktflecken fällt ihr ein, sie könnte am End doch schnell ihrem Verlobten ein paar Zeilen schreiben. Darum sagt sie zum Franzl:
»Du, ich steig ab, ich muss geschwind was besorgen, ich komm dann auch schon hinterher in die Mühl.«
Damit springt sie vom Wagen, geht auf die Post und schreibt folgende Karte: »Aus Berganger sendet freundlichen Gruß Rosalie Schäuflein.« Danach macht sie sich zufrieden wieder auf den Weg nach der Kumpfmühle. Dort bezahlt Franz eben das Mahlgeld, während ihm der Mühlbursche den Wagen mit schweren Säcken voll Brotmehl, Nudelmehl und Kleie belädt. Die Müllerin steht schon eine Weile am Fenster und schaut neugierig hinaus auf die Straße, wer wohl das stämmige Weibsbild sein könnte, das da so rasch und rüstig des Wegs kommt. Und da Rosalie ganz nah am Haus ist, hält die Alte es nimmer aus auf ihrem Auslug. Wie die Kreuzspinne aus ihrem Winkel fährt, kaum dass sie eine Fliege im Netz erblickt hat, so rennt auch sie jetzt hastig unter die Tür und starrt auf das Mädchen.
»Ist jetzt das nicht?«
In diesem Augenblick aber hat Franz seine Schuldigkeit beim Kumpfmüller bereinigt, dem Burschen sein Trinkgeld gegeben und ruft nun lachend Rosalie zu:
»Gut, der Ron hast das, Rosal. A grad miteinander sind wir vierte geworden. Jetzt sitz auf, nachher fahren wir heim zu.«
Da die Kumpfmüllerin nun diese Worte vernimmt, schaut sie erst einen Augenblick drein, als hätte sie nicht recht gehört. Dann aber geht plötzlich ein verstehendes Leuchten über ihr ganzes Gesicht. Ein pfiffiges Lächeln weitet ihren zahnlosen Mund und sie stößt ihren Eheherrn vertraulich in die Seite.
»Hey du, hast das gesehen? Der Schirmuser Franzl und Sommerfrischlerin. Es schlagen halt doch ein Tier mal in Ade, Kinder von den Großkupferten aus der Art. Das hätt sie auch nicht am Träumen lassen, dass der einmal ein Stadtschäsen auf den Schirmuserhof bracht.
Und diese Entdeckung prickelt ihr so in allen Gliedern und auf der Zunge, dass sie sogleich zur Huberbäuerin, ihrer Nachbarin, hinüberlaufen muss, um ihr die große Neuigkeit zu berichten. Bei der Huberbäuerin aber sitzt gerade die alte Näherin, die Kattel auf der Stör und mit ihr noch zwei schwatzhafte Nähmädchen als Helferinnen. Und so kommt es, dass am andern Tag abends nach der Herz-Jesu-Andacht drunten in Glonn die Kattel der Krammerin und die Müllerin der Bäckerin und die Nähmädchen ihren Kameradinnen das Allerneueste mitteilen.
Wisst ihr's schon, der Franzl vom Schirmhuser.
Und die Wimmerin und die Pfeiferin, die Hürblerin und die Strieglin, jede Bäuerin und jedes Häuselweib werden's inne. Der Franzl hat die Stadtmamsell, die Sommerfrischlerin, zu einem Gspiel erkoren. Wie es halt so oft bei den Weiberleuten ist, dass sie schon den Regen spüren, noch ehe die Wolken kommen, und dass sie schon das Maul wetzen, noch bevor sie was zu reden wissen. Die Heuernte ist vorbei, die Getreideernte beginnt. Bei Schirmosers haben sie ein paar neue Knechte zum Mähen und ein paar Weiber aus dem Markt zur Hilfe beim Garbenbinden und Mandelmachen eingestellt. Denn unser Herrgott hat gut Wetter werden lassen und schickt den Schnittern klare Nächte und dem Getreide heiße Tage. Und die Zeit geht hin in harter Arbeit und kurzem bleischwerem Schlaf. Das verspürt nun auch Rosalie, die sich seit einer Weile schon nicht mehr recht wohl fühlt auf dem Hof. Aber es ist nicht allein des Tages Mühe und die kurze Ruhe, was sie aus dem Gleichgewicht gebracht hat. Es ist nicht das ständige Schelten der Mutter über ihre Gleichgültigkeit gegen den Bräutigam und über ihr stetes Verweilen unter dem Bauernvolk. Nein, etwas anderes nimmt dem Mädchen die Ruhe und Sicherheit. Sie sieht auf Schritt und Tritt die Weiber verstohlen mit Fingern auf sie deuten. Sie hört ein Tuscheln und Flüstern, sobald sie allein oder mit Franz die Stube oder die Scheune verlässt. Dieses heimliche Reden hinter ihrem Rücken raubt ihr alle Lust zur Arbeit. Und da eben wieder eine Woche zu End ist und der Sonntag kommt, da sagt sie zu Franz: »Du Franzl, ich muss dir was sagen. Ich bin nicht ganz gut beieinander und kann ihn auf die Woche nicht mehr helfen. Und überhaupt muss ich mich jetzt auch schon langsam um meine Aussteuer kümmern. Ich heirat doch im Winter.« Dieser Augenblick ist es, der sie beide sehend werden lässt. Denn kaum hat sie das Wort gesagt, spürt sie ein Würgen in der Kehle und etwas in ihr schreit und tobt. Es wird ein Unglück, es geht schlecht aus, denn er ist der Unrechte. Der Rechte, Herrgott, der steht ja. Ja, ja, er steht vor ihr. Er weiß es selber. Und dass sie für ihn die Rechte wäre, das weiß er auch. Minutenlang stehen beide wortlos da. Franz ist der Erste, der sich selber und ein paar Worte findet. »So, so, im Winter heiratst und nicht gut beieinander bist, sagst. Nachher lasse ich dir aber heint nicht zufuß in die Kirche, ob ich gehe auf Glonn. Da ist schon gescheiter, du fährst. Ich spann dir das kleine Schäsel ein.« Rosalie schüttelt den Kopf. »Na, Franzl, ich bleib daheim heint.« In diesem Augenblick kommt Tante Adele die Stiege herab und sieht die beiden.
»Ja, was ist denn?« ruft sie aus. »Was steht's denn da, als ob ein Gtehn das Brotnummer hätten?«
Rosalie versucht zu lächeln.
»Ah, nix, Tante. Ich hab nur gesagt, dass ich heute nicht mitgehen kirch.«
Und da sie das erstaunte Gesicht von Adele sieht, fügt sie schnell hinzu: »Weil ich ein bisserl über Arbeit bin, da wird mir der Weg zweit.« Worauf aber Franz sofort wiederholt: »Drum will ich's Wagel einspannen.« Tante Adele nickt: »Freili.« Aber Rosalie sagt nein und würde wohl auch ihren Willen durchsetzen, wenn nicht im selben Augenblick der Schirmoser aus dem Haus käme und sagte:
»Was ist, Franzl, Einspanner? Ich muss schauen, dass ich runterkomme auf Glonn. Markt ist. Sind's Kaffer, mir die Bazi das besser weg und lassen nix mehr übrig wie lauter Schinderbrunn.«
Und er beginnt sogleich mit Rosalie über den Rosshandel zu reden und schwatzt mit ihr, bis Franz das Fuhrwerk gerichtet hat. Da sagt er:
»So, Bur, jetzt huck auf Und du, Rosel, huckst ihm mit und ich hab auch noch einen Platz da herrennt.
Damit schiebt er auch schon Rosalie zum Fuhrwerk, hebt sie halb hinauf und steigt auf. Und Franzl tut, als wäre nichts geschehen, sagt Tante Adele für Gott und fährt weg.